wenn jemand ins Büro bei uns kommt und Quote sagt, Nico, Evania war 2 Wochen im Urlaub, der Ad-Account läuft immer noch weiterhin auf soliden 250.000 im Monat und die Geschäftsführung war wirklich mal 2 Wochen raus und alles klappt und Marketing und Sales läuft weiter, dann kann das eigentlich nur eine Person sein, und zwar der liebe Philipp Pauli. Wir haben uns dazu entschlossen, heute mal wieder einen Podcast zu drehen und ein bisschen über E-Commerce, unsere gemeinsamen Projekte, Prozesse, SOPs, Operations zu sprechen. Wie schafft man es als Founder, Geschäftsführer und Geschäftsführer, sich unabhängig vom eigenen Geschäft zu machen und trotzdem weiterhin Gas zu geben? Insofern freue ich mich über die heutige Folge. Herzlich willkommen hier im Podcast-Studio von Ecosa. Philipp, what's up?
Nico, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf mal wieder.
Ja, mich freut es auf jeden Fall, heute mal ein bisschen einzutauchen in all things Philipp Pauli. Wir sitzen jetzt auf super vielen spannenden Projekten zusammen, Philipp, um auch ein bisschen Kontext zu schaffen. Hilft auch bei uns mit, um unsere Brands zu beraten im Bereich SOPs. Und hast auch selber eine Dienstleistung noch am Laufen, bei der du sozusagen Brands hilfst, richtig geile Prozesse reinzuziehen. Da tauchen wir heute mal ein. Aber bevor wir das machen, erzähl doch erstmal, was gibt dir eigentlich die Berechtigung, über die Themen zu sprechen? Ne? Wo kommst du eigentlich her und warum machst du heute, was du machst?
Also gerade die letzte Frage ist eine sehr gute Frage, weil ich mir das auch sehr lange nicht klar war, dass ich darin überhaupt gut bin. Im Nachhinein ist es aber gefühlt schon so, dass ich, seitdem ich ein kleines Kind war, immer versucht habe, Dinge zu optimieren. Jetzt weiß ich es. Bis vor 2-3 Jahren wusste ich das noch nicht, dass ich da so eine Leidenschaft dafür habe. Aber um auf deine eigentliche Frage zu antworten, ich bin jetzt seit circa 10 Jahren im E-Com-Game. Wie bin ich da reingeraten? Ziemlich zufällig. Ich habe nach meinem Abi sehr viel Zeit für Tischfußball hergenommen und sehr wenig Zeit für mein Studium. Ich habe damals Wirtschaftsinformatik und Mathematik studiert. Und das Studium hat mich aber nie so wirklich gereizt. Und das Tischfußball bzw. Kickern, das war damals so richtig meine Leidenschaft. Und da habe ich gefühlt, keine Ahnung, 8-9 Stunden am Tag sehr systematisch trainiert, um besser zu werden. Und habe das innerhalb von 6-7 Jahren dann auch zum Weltmeistertitel gebracht. Und dieser Weltmeistertitel hat mich dann wiederum zu einem Job in einem kleinen E-Com-Startup gebracht. Genau, wie kam das? Der Gründer und Geschäftsführer von dem Startup, der war auch selber Kicker begeistert, aber jetzt kein Vollprofi, wollte aber dazulernen und hatte damals einen Trainingskollegen von mir als Coach. Und der Coach ist weggezogen aus München und der Geschäftsführer hat den halt gefragt, ob er eine Alternative kennt, der den Job übernehmen könnte. Und der hat dann mich empfohlen und so bin ich in dieses E-Com-Startup reingerutscht. Erstmal als Tischfußball-Coach. Und dann war es halt so, dass ich für die Ausführung meiner Coach-Tätigkeit auch ins Büro fahren musste vor Ort. Und da haben wir immer mehr oder immer mal wieder auch über das E-Com-Business damals gesprochen. Das war ein Nahrungsergänzungsmittel für rund um die Schwangerschaft für Frauen. Und ich hatte diverse Ideen, sagen wir es mal so, wie man das Business besser aufbauen, damals vor allem noch besser vermarkten konnte, weil ich es vor allem aus der Endverbrauchersicht gesehen habe, warum sie zum Beispiel kein Amazon Prime haben. Sowas, so ganz banale Sachen, die selbst jemand, also die jemand erkennt, der keine Ahnung davon hat, weil er darauf eben achtet aus Endverbrauchersicht. Und ich hatte da ein paar Ideen. Der Geschäftsführer hat mich gefragt, hey, hast du nicht Bock, die Ideen auch bei uns umzusetzen? Und ich habe zu der Zeit einen neuen Studentenjob gesucht. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann auch bei der Firma als, inoffiziell als Werkstudent angefangen habe. Offiziell habe ich Rechnungen geschrieben, weil es einfacher war. Genau, da habe ich so meine ersten Gehversuche im E-Commerce damals gemacht, halt hauptsächlich in Richtung Marketing, aber dadurch, dass ich damals auch dann relativ schnell im Kundensupport und im Versand bzw. Logistik mitgearbeitet habe, um einfach ein paar Stunden zu machen und Geld zu verdienen, habe ich mir da halt auch direkt Dinge angeschaut, wie Sachen ablaufen. Und da kamen mir dann auch schon am Anfang Ideen, was kann ich besser machen. Ich habe dann zum Beispiel das Büro umgestellt, um nicht so lange Laufwege zu haben. So ganz banale, also für mich jetzt im Nachhinein ganz banale oder auch damals schon ganz banale Sachen, aber die haben damals halt nicht dran gedacht, weil sie halt, ich denke mal, nicht so denken wie ich, wo dass man immer, also ich denke immer, wie kann man das noch besser machen, auch wenn es gut war, ist für mich immer die Frage, okay, wie hätte ich das oder jemand anders das noch besser machen können. Es ist ein Segen in vielen Bereichen, aber es ist auch ein Fluch in anderen Bereichen. Mhm. Ja, genau, das waren so meine Anfänge im E-Commerce. Und aber bei der Firma war es dann so, okay, es ist immer mehr angefallen, weil die Firma unter anderem durch meine Ideen und durch meine Umsetzung auch gewachsen ist. Und dadurch habe ich dann auch immer mehr Verantwortung übernehmen dürfen und verschiedene Bereiche dort auch richtig aufbauen dürfen und habe dann ein bisschen mehr Handhabe auch bekommen und habe das halt dann in verschiedenen Bereichen meine Ideen umgesetzt, wie zum Beispiel neue Produkte auch. Ich habe selber dann, habe ich mich da reingefuchst und überlegt, okay, was ist bei Nahrungsergänzungsmitteln wichtig, dass man da neue Produkte entwickeln kann, was für die Zielgruppe relevant. Ich habe dann auch sehr, sehr viel in Richtung Marketing gelernt, wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, oder ehrlicherweise zugeben muss, Marketing ist überhaupt nicht
meins. Das passt jetzt heute überhaupt nicht, ne? Also das ist immer das Spannende, was wir auch merken, dass wir da so komplementär sind in vielerlei Hinsicht. Ja. Das hat sich dann über die Zeit erst, ich meine, du bist ja jetzt, long story short, dann 8 Jahre dort gewesen und warst ja zum Schluss operativer Geschäftsführer. Ne? Ja. Das heißt, das hat sich dann peu à peu in diese Richtung entwickelt. Und ihr hattet Marketing dann immer noch ausgelagert eigentlich damals, ne?
Also ich habe es 4, 5, 6 Jahre lang selber gemacht, also 4, 5 Jahre lang eher, dann habe ich aber gemerkt, also das Bottleneck war dann, okay, ich habe da gemerkt, okay, Videos wurden immer wichtiger. Es war, geht nicht mehr so viel nur über Image-Ads und ich war halt im Videoschneiden sehr langsam. Das lag mir nicht wirklich und ich hatte aber sonst auch noch sehr, sehr viel zu tun. Und da habe ich halt vor allem in die Richtung jemanden gesucht und habe mir dann gedacht, okay, warum nur Video-Editing, wenn ich nicht auch gleich den kompletten Marketing-Apparat auslagern kann. War das im Nachhinein die sinnvollste Entscheidung? Keine Ahnung. Hätte man vielleicht damals auch anders lösen können. It is what it is. Ich habe das damals so gemacht, haben dann Marketing erstmal ausgelagert, also Paid Performance, den Bereich. Und ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben trotzdem auch für das organische Marketing 2 Mitarbeiter eingestellt, die sich so ein bisschen auch um Kundensupport, Social Media etc. gekümmert haben und auch der Marketingagentur zugearbeitet haben. Ja.
Ja, das, woran ich mich immer noch erinnern kann, ist, dass du mir dann ich hatte dich irgendwann mal gefragt, Philipp, sag mal, wie viel arbeitest du eigentlich noch? So 5 bis 10 Stunden die Woche müsste ich rein theoretisch. Ich mache natürlich schon noch was, aber ich müsste nicht. Sondern ich so, how do you do that? Da war, ich weiß nicht, wann haben wir uns kennengelernt? Vor
Februar,
2,5 Jahren so ungefähr?
2 oder 3 Jahren, ja. Also im Februar haben wir uns das erste Mal, glaube ich, getroffen.
Da waren wir halt hier auch noch in so einer krassen Aufbauphase. Ja. Da hab ich mir gedacht, krass, okay. Der hat das Operations Game schon durchgespielt, der Philipp. Fand ich sehr faszinierend insofern.
Ja, also ich war halt immer. Also mich hat dieser Satz getriggert, am Unternehmen arbeiten. Yeah. Und ich habe halt relativ bald, als ich so den ersten, zweiten Mitarbeiter geheiert hatte, mich gefragt, okay, wie kann ich mehr am Unternehmen arbeiten? Und habe immer versucht, diese im Unternehmen arbeiten zu optimieren, systematisieren und abzugeben. Yeah. Und habe da auch sehr viel Zeit reingesteckt. Also das ist jetzt nicht so, wo du sagst, okay, hey, ich gebe jetzt alles mal operative ab, sondern das muss auch dementsprechend vorbereitet werden. Da muss ein Prozess dahinter sein, der relativ klar ist, damit du es abgeben kannst. Und ich habe relativ früh halt schon relativ viel Zeit da reingesteckt. Das war, glaube ich, so, oder habe auch relativ früh schon erkannt, dass das sehr wichtig ist, wenn du dich mit den Themen beschäftigen willst, die letztendlich zu Wachstum führen, dass du dich nicht mit den Themen, die dein Tagesgeschäft abbilden, zu sehr aufhalten darfst. Ja, genau.
Wie hast du früher so den Balanceakt? Ich meine, jetzt bist du die ganze Journey von der Logistik über Marketing selber machen, zu der Erkenntnis, Videos schneiden selber ist nicht dein Thema, hoch hin zur operativen Geschäftsführung, die dann irgendwann gar nichts mehr machen muss. Das ist ja schon eine Journey gewesen. Über was für eine Zeitspanne sprechen wir? Da bist du dann wirklich Geschäftsführung warst plus raus aus dem Operativen. Also, wie lange hat das gedauert, die Journey für dich?
Also als ich habe ja 2015, circa 2015 dort angefangen zu arbeiten, wo ich ja natürlich noch keinen Plan von irgendwas hatte und auch noch nicht Vollzeit gearbeitet habe. Aber ich wurde offiziell, glaube ich, 21 Geschäftsführer, wobei
Ich auch.
ich eigentlich schon also es vorher schon geplant war, dann wegen Corona, wegen Notarschließung etc., dass sich dann doch nochmal ein bisschen verschoben hat. Und die Journey war, worauf genau wolltest du hinaus?
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, so über dieses, welche Erwartungshaltung kann man als Gründer haben,
Ach
bis
so.
man auch in die Situation
Okay,
kommt?
okay.
Ne, weil ganz oft ist es ja so, viele haben ja so ein bisschen den Traum vom Business, wo man die ganze Zeit nur noch am Unternehmen arbeitet und man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Und das
Ja.
Ding rennt und wächst so vor sich hin. Und ich glaube, was super spannend ist, ist einfach mal der Prozess, wie du
Okay.
vom Logistikmitarbeiter zum operativen Geschäftsführer, der am Unternehmen arbeitet, was zum Beispiel ja auch super spannend ist, das hast du ja auch bei uns ja, die letzten Jahre auch viel mitbekommen, ist dieses ganze Thema Balanceakt zwischen, welche Themen lasse ich noch auf meinem Tisch und gebe Gas, zu, was gebe ich zuerst ab und an wen. Ne? Und das ist ja die ganze Zeit dieses Balancehalten aus am und im Unternehmen arbeiten. So. Und wenn du uns da mal so ein bisschen begleitest, wie es schon damals war, ich meine jetzt auch heute, machst du das ja auch wieder, auch die ersten Mitarbeiter wieder drinnen und auch gerade in den Cases, in denen wir zusammen sitzen, ist das auch super spannend, immer die ganze Zeit den Prozess zusammen durchzuziehen. Aber da wäre es mal mega, ein bisschen tiefer einzutauchen. Ne?
Okay, also bei mir war der Prozess natürlich dadurch, dass ich das davor nie gemacht habe, mega langwierig. Also wie gesagt, ich habe 2015 angefangen, wurde 2021 offiziell Geschäftsführer. Und zu der Zeit, wo ich Geschäftsführer wurde, war es, ich sag mal, noch nicht ganz fertig, dieser Prozess von wegen nur noch oder hauptsächlich am Unternehmen arbeiten, aber war schon gut fortgeschritten. Ich würde sagen, die größten Schritte habe ich zwischen 2019 und 2021 gemacht. Und ich würde sagen, wenn du es wirklich drauf anlegst, kannst du es in 2 Jahren schon schaffen. Und wenn du weißt, was du tust. Also das war halt bei mir lange in der Zeit nicht der Fall. Und ich habe es nicht drauf angelegt. Also ich musste mir das ja auch alles erstmal so wirklich selber beibringen. Ich war davor wirtschaftlich auch, ich sag mal, halt Noob. Auf gut Deutsch gesagt, ich musste halt auch erstmal das alles lernen.
Bisschen nachholen, ne?
Aber womit habe ich angefangen? Also ich habe erstmal für mich selber also unbewusst damit angefangen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Alles, was ich gemacht habe, ich bin ein relativ fauler Mensch, würde ich sagen, wenn es um Dinge geht, die ich nicht gerne mache. Und deswegen habe ich die Dinge, die ich nicht gerne mache, sowas wie Versandkunden, sowas etc., halt optimiert. Also, dass du da den so 20-80-Prinzip zumindest mal Ansatz findest, mit dem diese Tätigkeit in deinem Unternehmen so frictionless und so effizient wie möglich ablaufen kann, dass du das definierst und da an diesem Prozess arbeitest. Das ist ja auch schon am Unternehmen arbeiten. Du tust es halt in dem Fall noch nicht unbedingt für einen Mitarbeiter direkt, um es direkt abzugeben, sondern erstmal, dass du weniger Zeit mit diesem Prozess verbringen musst. Und das machst du für alle Tätigkeiten, die dir gerade die Zeit rauben. Also wo du, keine Ahnung, wenn du, gehen wir mal von einer schönen 40-Stunden-Woche aus, allein um jetzt ein Zahlenbeispiel zu haben, meistens sind es eher 80 oder noch mehr Stunden, aber von der 40-Stunden-Woche, wenn du jetzt 20 Stunden die Woche mit Logistik und 10 Stunden lang mit Kundensupport verbringen würdest und 10 Stunden mit am Unternehmen arbeiten zum Beispiel, dann würde ja das bedeuten, dass 50% deiner Zeit in dem Logistik-Thema drinstecken. Und wenn du da der Meinung bist, also dass die Prozesse noch nicht so wirklich glatt laufen und du da was weiß ich, ein Einsparungspotenzial von 30, 40% hast, dann sparst du da 6 bis 8 Stunden die Woche ein, wenn du das optimierst, und das Optimieren dauert jetzt normalerweise keine 6 Monate, sondern das ist dann ein Benefit, den du relativ bald auch merkst, dass du da weniger Zeit reinstecken musst. Und Vorteil ist, du kannst es auch relativ zeitnah dann abgeben, weil du dann dir auch klarer wird, wie dieser Prozess abzulaufen hat, weil das immer der erste Schritt ist, wenn du etwas optimierst, dass du einen wiederkehrenden Prozess hast. Weil wenn du es mal ABC machst und einmal CBD machst, dann weißt du nicht, welcher Prozess besser, also weißt du nicht, an welcher Stellschraube du optimieren musst. Und dir erstmal klar zu werden, okay, wie ist ohne weitere Optimierung, aber der beste Ablauf, ist schon mal der erste Part. Und dann zu schauen bei den einzelnen Schritten, wie kann ich die einzelnen Schritte besser machen. Und wenn du diese Klarheit hast und diesen Prozess dann fertiggestellt hast, dann kannst du ihn auch abgeben. Und bezüglich Abgeben, da bin ich immer ein großer Fan davon, in so einer Art Value-Matrix zu denken oder in einer Value-Tabelle, dass du mal definierst, okay, welche von den Tätigkeiten, die du an deinem Arbeitstag, in deiner Arbeitswoche machst, haben prinzipiell oder generieren entweder den niedrigsten Wert oder sind am günstigsten abzugeben. Und das sind halt meistens bei E-Commerce-Unternehmen solche Themen wie Versand oder Kundensupport. Das sind so die ersten Punkte, wo man dran denken kann und denken sollte, um sich selber als Führungskraft, als Gründer, als Geschäftsführer wieder ein bisschen Zeit zu erkaufen.
Das heißt, eigentlich hast du dir erstmal die Zeit erkauft, um wieder den High-Leverage-Tasks wie Marketing und Sales nachzugehen und die skalierfähige Infrastruktur zu haben. Das heißt, du hast schon prozessseitig erstmal das priorisiert, was jetzt vom Prozess itself nicht am meisten Geld gebracht hätte, sondern die Skalierfähigkeit des Business-Models priorisiert hat sozusagen, oder?
Ja. Ja, genau, weil es bringt ja nichts, keine Ahnung, das zehnfache in Marketing zu ballern, wenn du danach 1000 Bestellungen hast und am Tag nur 10 abarbeiten kannst.
Ja, exakt.
Das hätte nur einen Teufelskreis, eine Teufelsspirale dann oder eine Abwärtsspirale zur Folge, dass du dann wieder mehr Kundenbeschwerden hast, dein Metascore sinkt und whatever, da kennst du dich besser aus.
Ja, sehr spannend. Ja, cool. Und dann bist du jetzt sozusagen 8 Jahre da, insgesamt, glaube ich, bei Hafsund gewesen, oder?
Ja.
Bis dann raus, als wir uns so kennengelernt haben, der Dreh.
Ja.
Und jetzt heute Ecom OS. Was ist da Phase? Erzähl mal. Fandst du geil? Als du rausgegangen bist, haben wir, glaube ich, dein Angebot noch so zusammen ein bisschen gecraftet. Ich finde es richtig cool. Jetzt hast du schon erzählt, einfach 7 Kunden am Start. Wir sharen super viel Projekte. Ist auch immer total geil, weil wenn Philipp sozusagen auch operativ mit in den Projekten mit drin ist, dann kriegt man da richtig Pace drauf. Wir haben so geile Fallstudien gehabt. Jetzt Evalia ist, glaube ich, ein super Beispiel, mit 20 Mitarbeitern reingekommen. Die waren eigentlich, als sie reingekommen sind, sind die unprofitabel gewesen damals. Das war, ich glaube, November 2023 oder so. Da hatten die 4.000 Euro Meta-Adspend. Und genau ein Jahr drauf hatten sie halt irgendwie 1/4 Million Adspend oder sowas im Monat. Und da habe ich dann auch gesagt, es geht so zügig, aber auch richtig geil am Umsetzen gewesen. Ja. Ne? Ein bisschen umstrukturiert, die Agency-Setups nochmal angepasst, ein bisschen intern was verändert. Und du bist parallel sozusagen rein und hast ja mit Cornelia, auch mit dem jetzigen Angebot, Notion reingezogen habt ihr, ne, die ganzen Onboarding-Systeme, Role-Playbooks gebaut. Ich glaube, da kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, aber das ist ja dein Job heute, ist neben der Beratungstätigkeit, gibst dir auch wirklich operativ Gas, tust wieder das, was so deine Main-Stärke eigentlich ist und hilfst Brands dabei, die Skalierfähigkeit herbeizuführen. Das heißt, immer wenn jemand zu uns kommt und sagt, Nico, wir wollen viel Adspend ausgeben und Mitarbeiter Marketing einstellen und die fördern lassen und dies und das und jenes und alles, was dazugehört, Creative Factory, dann sehe ich immer relativ schnell schon an den Fragen, die die Founder stellen, was die vorhaben und wenn es dann auch wirklich schnell geht, wenn Philipp nochmal operativ brauchen oder nicht, dann schicke ich die dann immer so rüber. Aber jetzt erzähl doch mal so, wie sieht heute dein Day-to-Day-Business aus? Was macht ihr da genau? Sicherlich nochmal spannend.
Ja. Also zum einen, eine unserer Haupttätigkeiten ist wirklich für die Kunden Notion aufzubauen. Ja. Notion ist eine Software-App, ähnlich wie ClickUp, also prinzipiell ein Projektmanagement-Tool, das aber, so wie wir es nutzen, viel mehr ist als nur ein Projektmanagement-Tool. Wir bieten unseren Kunden eine Homebase, ein Company-Hub, eine Schaltstelle für alles an, mehr oder weniger. Mhm. Da werden Sachen wie die komplette Zielsetzung drin abgelegt, damit nicht nur die CEOs im Kopf haben, wo wollen sie hin, sondern damit auch die Mitarbeiter sehen, okay, das wollen wir in 5 Jahren erreichen, das wollen wir bis Ende des Jahres erreichen, das sind unsere Ziele fürs Quartal. Wir führen OKRs mit denen ein und spiegeln die dann auch in Notion wieder. Dann werden die OKRs auch mit KPIs getrackt. Wofür nutzen wir Notion noch? Dann als Übersicht Urlaubsplanung. Wer ist wann im Urlaub? Dass wir einfach ein Tool für alles haben. Ganz großes Thema SOPs und Wiki. Also dass das Wissen aus den Köpfen von den Gründern nicht nur einmalig rauskommt. Das ist ja ein ganz großer Fehler, was viele Gründer machen. Sie erzählen ihren Mitarbeitern, ja, das machen wir so und so. Bla bla bla, und der Mitarbeiter weiß es dann vielleicht für einen Tag oder so, wobei das nicht die Schuld vom Mitarbeiter ist. Aber eine Woche später, einen Monat später, kommt er nochmal für irgendwelche Detailfragen für einen Prozess oder irgendein Wissen. Und das Sinnvolle an so einem Wiki oder SOPs ist, Wissen aus dem Kopf vom Gründer rein in Notion, für ewig konserviert, prinzipiell bearbeitbar und immer wenn Mitarbeiter dann Fragen haben, ist der Prozess, der erst im Wiki oder in den SOPs nachschauen. Ja. Und wenn es da nicht steht, dann den Gründer fragen.
Dann gleich Loom aufzeichnen.
Genau, wieder. Ja. Genau. Und dann das SOP oder das Wiki ergänzen um den Part, der unklar war für den Mitarbeiter.
Ja, das ist bei uns auch so. Eigentlich ist ja ein Intranet dann Notion sozusagen. Ne? Ja. Wir haben es jetzt bei uns sozusagen über die Plattform abgebildet, die du ja auch kennst. Ja. Das ist einer der geilsten Hacks, die ich auch unseren Foundern immer mitgebe, wenn sie anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder generell schon so ab dem 7. Mitarbeiter kriegt man ja oft so, da kommt man als Geschäftsführer so richtig schön in die Situation, wo der Kalender rappelvoll ist, man sich um Mitarbeiterbelange kümmern muss, man muss denen zeigen, wie das geht, man muss sicherstellen, dass die Arbeit stimmt und so weiter und so fort. Und da nicht anzufangen, alles, was Mitarbeiterkontakt ist, im Sinne der Skillvermittlung, im Sinne des Sicherstellens, dass der Prozess stimmt oder überhaupt erstmal den Prozess erklären, immer mit Loom aufzeichnen. So, wir haben alles aufgezeichnet since day one, da gab es noch nicht mal Loom. Ja, ich habe das dann alles in Google Workspace bei uns erstmal in so Ordnerstrukturen und in Abteilungen und da konnte dann immer jeder, je nach dem Unterordner, dann erstmal reingehen und sich die Loom-Videos angucken. Und von dem Google Workspace sind dann Videotrainings draus geworden. Und jetzt inzwischen haben wir so im Intranet komplette Onboarding-Systeme für die Mitarbeiter, die reinkommen. Da können wir auch gleich nochmal Onboarding-Systeme für Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, ein mega geiles Thema, um ehrlich zu sein, weil das ist auch was für junge Unternehmen und die auch jetzt relativ zügig wachsen, High-Leverage-Thema, geile Onboarding-Systeme für Mitarbeiter haben. Und wir haben es jetzt so, dass die Videos, auch viele von damals, die sind sozusagen zur Skill-Vermittlung und die Prozesse haben wir sozusagen in Google Docs, also in Form von wirklich SOP-Checklisten und Ressourcenlisten, also was brauchst du, um das durchzuführen. Ja. Also wir haben immer Prozess im Doc, Training im Video, Ressourcen im Doc und Checkliste im Doc. Mhm. So, und das halt praktisch über alles runtergebrochen. Und wenn ich das früher, also vor 3,5 Jahren nicht angefangen hätte, wir wären niemals jetzt auf 18 Leute gekommen. Ist jetzt schon immer noch viel durch das Businessmodell, was wir hier bei uns haben. Ja. Und das ist so einer der highest leverage things, deswegen auch richtig geil. Als erstes Thema so ein Intranet einfach mal anfangen oder ein Workspace einfach mal anlegen. Das macht ja auch viel, ne? Die ersten Workspace-Accounts anlegen. Was wir schon Brands geonboardet haben mit 50 Mitarbeitern, die weder einen Workspace hatten, noch irgendeine Form von Schulungsbereich oder Intranet oder ein Projektmanagement-Tool, ist eigentlich wirklich crazy. Also man kann schon echt so viel geilen Scheiß machen. Ja. So, das heißt, Notion, was gibt es noch für Möglichkeiten? Was bildet ihr sonst noch ab im Notion?
In Notion, was machen wir noch? Task-Projektmanagement natürlich, dass das, keine Ahnung, dass man ein Projekt, eine Sales-Kampagne zum Beispiel mit einem Klick anlegt, dass dann 15 verschiedene Tasks an 3 verschiedene oder 5 verschiedene Mitarbeiter rausgehen, dass das weil das ja prinzipiell bei jeder Kampagne das gleiche. Du brauchst Creatives, du brauchst eine Planung, du brauchst Texte, etc. Muss geschnitten werden, whatever. Dann, was du vorher schon erwähnt hast, die Playbooks. Was ist ein Playbook? Das ist mehr oder weniger eine Rollenbeschreibung für einen deiner Mitarbeiter. Da steht drin, warum bist du bei uns hier im Unternehmen? Was sind deine KPIs? Was sind deine Arbeiten? Also was sind deine Daily To-Dos, mehr oder weniger. An wen darfst du delegieren? Von wem bekommst du Delegation? Dann, wo musst du dich an Fragen hinwenden und welche Dokumente sind für dich relevant, sind da auch direkt für jede Rolle verlinkt, damit eigentlich jeder weiß, was er zu tun hat, wenn er nur diese eine Seite liest. Ja. Genau.
Hört sich immer so unromantisch an, in dem Moment, wo man sagt, so, das macht man seinen Mitarbeitern dann so die Handschellen eigentlich hin. So differenzierst du nochmal. Es gibt ja auch teilweise, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns ja in der Company jetzt Business Development zweimal. Mhm. Die arbeiten ja echt konstant am Unternehmen.
Ja.
Wenn sie es dann aufgebaut haben, auch für eine Weile im Unternehmen, bis man es dann delegieren kann. Mhm. Also die laufen eigentlich, die Jungs bei mir mit der Speerspitze nach vorne.
Ja.
Hast du für zum Beispiel Business Development auch gewisse Playbooks oder arbeitet ihr dann nur projektbasiert? Differenzierst du nochmal zwischen sehr operativen Rollen oder tatsächlich Leuten, die jetzt eher ja, strategisch, taktisch und nur für kurze Zeit operativ arbeiten? Also da gibt es ja schon unterschiedliche Rollen. Auch Teamleads oder Führungskräfte haben ja andere Role-Playbooks jetzt als einen Lagermitarbeiter, der relativ klar in einen Prozess reingegossen werden kann.
Ja, also tatsächlich, das Template für die Playbooks ist für jeden das Gleiche. Aber was, also da steht jetzt, nee, also prinzipiell steht da schon drin, wenn du eine bestimmte Tätigkeit zu machen hast, wie diese Tätigkeit abzulaufen hat. Aber je höher du in der Position gehst, desto vager werden halt die einzelnen Tätigkeiten, die du machst. Dann geht es halt mehr um Verantwortungsbereiche. Dass du zum Beispiel die Verantwortung, also keine Ahnung, Teamlead Marketing, das ist zum Beispiel ein Verantwortungsbereich, die Churn Rate von deinen Mitarbeitern. Dass du da A-Player, dass du keine A-Player verlierst, dass die gleich 0% ist. Und wie du das dann in Tätigkeiten runterbrichst, klar, du kannst Mitarbeitergespräche führen, dafür gibt es dann auch SOPs und sowas, aber das ist dann so individuell und auf die Führungskraft, auf die Mitarbeiter auch bezogen, dass du das nicht vorab komplett zu 100% ausdefinieren kannst. Mhm. Also das, was du gerade angesprochen hast, lösen wir eigentlich hauptsächlich über definierte Verantwortungsbereiche. Also dass wir nicht sagen, du hast das und das zu tun, sondern wir erwarten von dir das und das Outcome.
Also so ein OKR sozusagen, der dann einfach für die Rolle definiert ist oder mehrere OKRs, besser gesagt.
Ja, so in die Richtung.
Ja, verstehe.
Genau.
Ja, yeah, it's very interesting, ja. Ja, es gibt ja schon, also ich mache mir da auch sehr viel Gedanken zurzeit drüber, weil am Ende ist es jetzt so, wenn man mal so das Organigramm Ecosa eigentlich mal runterbricht, dann ist es jetzt so, dass wir ja erst 3 Teamleads haben, der Rest ist eigentlich operativ. Mhm. Ich fühle mich selber auch überhaupt noch nicht als Geschäftsführer insofern, dass ich in dieser Geschäftsführerrolle final angekommen bin, weil der Geschäftsführer führt ja eigentlich sozusagen die Company oder ist ja der Leader. Mhm. Dazu bin ich noch viel in Operations drinnen. Mhm. Aber ich mache mir sehr viel Gedanken darüber, wie man so High-Leverage-Tasks aus Rollen wie Teamleads und Head-Offs jetzt zum Beispiel runterprozessualisieren kann und ja, das ist einfach nicht so, also für mich war das immer gefühlt subjektiv so eine leicht unromantische Sache, einem Mitarbeiter so ein Role-Playbook an die Hand zu geben und zu sagen, hier, das ist deine Checkliste etc. etc. Mhm. Das ist schon die Art und Weise, wie du jetzt sagst, Verantwortungsbereich und Verantwortung übergeben, Vertrauen, die Wertschätzung zum Ausdruck bringen, schon auch genau die richtige Variante. Bei uns ist es tatsächlich jetzt so, dass ich schon überlege, zum Beispiel jetzt Beispiel Thema Priorisierung. Also du hast jetzt den Verantwortungsbereich, zum Beispiel eine neue Business Unit aufzubauen. Ja. Ne? Dann gibt es da ja extrem viele verschiedene To-Dos, die innerhalb dieses Verantwortungsbereichs sind. Und ich bin dann zum Beispiel jetzt schon hingegangen und für die Leute, die jetzt hier bei uns teilweise Abteilungsverantwortung haben oder auch wirklich Ultra-Revenue-Verantwortung haben, mal zu überlegen, wie kann ich denen eine Priorisierungssystematik innerhalb ihres Verantwortungsbereiches mitgeben, dass die sich sozusagen selbst eigentlich immer wieder im Sinne des Zieles der Firma konsolidieren können. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, du ownst jetzt die Abteilung Client Success, also Kundenergebnisse erzielen, ich jetzt gerade noch der Kopf bin, ne, mit den ganzen externen Partnern und internen Success und jetzt gibt es noch Customer Success im Institut und die ganzen Dozenten, also es ist ja irre viel. Dann haben wir immer gesagt, okay, was ist der Ist-Zustand? Hatten das so quantifiziert, also bei uns Net Promoter Score, Call Attendances, wie ist der Progress, so wie ist die Revenue- und Profit-Entwicklung der ganzen Brand und dann der Zielzustand, also auch Retention zum Beispiel haben wir aufgeschrieben, ne? Und dann der Zielzustand. Und dann haben wir sozusagen, also habe ich denen gezeigt, wie man praktisch ist und Zielzustand einmal aufschreibt, was ist gerade, wie soll es alles sein, wie sind die ganzen KPIs, dann muss man ja eigentlich nur noch das Delta definieren und innerhalb des Deltas dann sozusagen herausfiltern, was sind jetzt eigentlich die 20% der Dinge, die zu 80% des Ergebnisses führen. Also wir sind dann so in so einer Matrix rein und haben dann nochmal so eine Impact- und Aufwandsmatrix eigentlich gemacht.
Value-Effort.
Ja, genau, Value-Effort, exactly. Ja. Und wenn die ganz oben sind, also, High-Impact und Low-Effort, die kann man dann priorisieren.
Low-hanging fruits.
Ja. Genau, low-hanging fruits. Und dann sozusagen die High-Impact- und High-Effort-Sachen halt, je nachdem, wie es mit den Ressourcen aussieht. Aber es war so geil, weil du kannst die Dinge aus dem Delta dann eigentlich wie so einen Trichter gießen, ne? Und dann von oben einmal runtergehen und sagen, okay, wenn ich mir jetzt basically nur noch 3 Sachen aus den 15 aussuchen würde, was hätte den highest Ripple-Effekt jetzt hier? Ja. Und dann von den 3 Sachen sogar nur noch eine. Ne? Ja. Und es war auch total spannend. Ich habe das mit mir selber auch mal gemacht hier in der Firma. Und dreimal darfst du raten, was dadurch, dass ich ja Solo-Gründer bin, und wir haben jetzt ja Marketing, Sales, Verwaltung, Client Success, wir haben Finance, wir haben HR, wir haben Operations, wir haben Business Development Departments, also wir haben eigentlich 8 Abteilungen, wenn man zum Org-Chart mal runterschaut. So. Ja. Ich bin ja überall irgendwo noch mit dabei, ne, weil wir natürlich gerade irgendwie hier irre wachsen. Ne? So, guess what's the one thing that was left in my metrics? Also was ist aus dem Delta hier bei Ecosa übrig geblieben? Was glaubst du?
Operations, so wie ich dich kenne?
Ja, nee, also es waren Mitarbeitergespräche.
Okay.
Also tatsächlich war das Thema, und das fand ich auch so spannend, deswegen habe ich nochmal gefragt, so wie, ne, du hast es erwähnt, ja, man kann dann das Mitarbeitergespräch ja eigentlich in den SOP packen.
Ja.
Du bist schon so reingegangen in das Thema, was genau bei uns auch jetzt das Bottleneck war, weil am Ende ist es so, wir haben so viel Growth gepusht jetzt die ganze Zeit und vor allem auch so letztes Jahr und jetzt den ganzen Januar, dass es immer mehr geworden ist. Mhm. Und der Trick war sozusagen jetzt nicht wieder mehr zu machen, dass mein Kalender noch voller wird, sondern erstmal einen Schritt zurück zu machen. In dem Sinne, indem man sagt, okay, man priorisiert jetzt erstmal, man guckt jetzt erstmal Kalender-Assessment für alle, die so dabei sind, um dann wieder 2 nach vorne machen zu können. Und das Schritt zurückgehen war jetzt erstmal die Planungsetappe und so Forecasting und neues Controlling und neue Targets reinsetzen, die ganzen KPIs aktualisieren, die Rollenverteilung aufsplitten, Org-Chart neu bauen, Hiring neu fixen und so weiter und so fort. Und dann die Execution, ne? Macht ja gar keinen Sinn, dass ich eigentlich in allem drin bin. Jetzt zumindest in der Größe, in der wir inzwischen sind. Ne? Und vor allem Jungs und Mädels hier, die machen das ja alle mega inzwischen. Das, wo ich am allerwichtigsten bin, ist eigentlich noch operativ Product Development und Customer Success dementsprechend.
Ja.
Ne? Gut, und Marketing natürlich, weil ich noch das Face of the Brand bin, klar. Ja. Aber am Ende des Tages switcht das jetzt auch gerade, weil wir extrem viel einfach nur noch Kundenergebnisse pushen und nicht mehr mein Gesicht, der die ganze Zeit vor der Kamera ist und sagt, hey, wir sind Ecosa und so toll und wenn du so und so viel Umsatz machen willst, dann das und das. Mhm. Sondern switcht jetzt so ein bisschen und dann ist in dieser Matrix dann einfach übrig geblieben, gut Product Development und Kundenergebnisse ist the most important thing, davon lebt diese Firma, da werde ich wahrscheinlich noch eine ganze Weile drin bleiben. Marketing ist überschaubar, da haben wir, das ist halt unser Thing, so, da kommen wir her, ne? So, und dann ist eigentlich jetzt die eine Sache der Highest Leverage gewesen und das ist das, wenn ich die Idee und das, was wir hier sozusagen tun, in einer Qualität weitergeben möchte, wie ich es eigentlich selber tun möchte, ist das Wichtigste, was ich tue, mich mit dem Team auseinanderzusetzen. Surprise.
Als Führungskraft.
Surprise. Ja, nicht hinzugehen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt alles selber, weil ich bin der Beste, der es jetzt kann, sondern den Mitarbeiter halt dorthin bringen, bis das so gut kann wie du selbst. Aber auch hier wieder, ist halt so ein bisschen dieser Short-Term-Sacrifice, ne? Muss man vielleicht, keine Ahnung, im kleinen Success erstmal die Person hinarbeiten, an die Hand nehmen, so ein bisschen Holzkopf-Modus mäßig, ne? Und dann wird das schon. Wenn sie sehr experienced ist, muss man auch merken, wie die Philosophie so zusammen ist. Mhm. Aber das Allerwertvollste hier bei uns, Mitarbeitergespräche. Oder für mich persönlich jetzt. Ne? Also es ist ein huge Prio-Shift gewesen, ne? Praktisch den Fokus weg von mir selbst hin zu den anderen zu legen. Sehr irre eigentlich gewesen. Ja. Insofern, so ein bisschen Gedanken geschert. Aber ja, das sind so ein bisschen die Thoughts. Ne? Das ist ein bisschen andere Philosophie, glaube ich. Ne? Aber so grundlegend eigentlich ähnlich. Ne?
Nicht nur, also bei mir ist, also was ich auch mit meinen Kunden auch, das ist einer der wichtigsten Themen, die ich mit meinen Kunden durchspreche, was ich ihnen klar machen muss. ihr habt Mitarbeitergespräche zu führen, sonst führt ihr eure Company nicht.
Ja.
Das ist eine der wichtigsten Dinge, die ihr als Führungskraft zu tun habt.
Ja.
Regelmäßige Mitarbeitergespräche, wo ihr Feedback von den Mitarbeitern erhaltet, aber auch Feedback gibt, auch mal einen Finger in die Wunde legt, aber genauso gut lobt. Und dass jede Führungskraft, habe ich auch gelernt, anders. Also ich tue mich zum Beispiel sehr leicht damit, Dinge zu finden, die nicht gut funktionieren. Ist part of the job. Okay.
Ist auch Profi drin.
Aber ist jetzt bei Mitarbeitergesprächen auch nicht unbedingt immer so geil. Das heißt, ich muss mich mehr darauf konzentrieren, auch die positiven Sachen hervorzuheben. Ich habe jetzt aber auch einen relativ jungen Founder, der genau andersrum ist. Der eher Probleme damit, negatives Feedback zu geben und lobt seine Mitarbeiter die ganze Zeit, gibt ihnen aber so nicht die Möglichkeit, sich in den Bereichen zu verbessern, wo sie sich eigentlich auch noch verbessern könnten und sollten, nach deren Rollenbeschreibung zumindest.
Ja. Ja, das ist so ein spannendes Thema. Ich finde generell Leadership ist ja eigentlich Leadership.
Ja.
So dieses ganze Thema. Ist echt, wenn du Marketing, Sales, Prozesse, Operations, diesen ganzen Apparat verstanden hast, weil du ihn selbst durchlaufen bist, dann kommt wirklich nochmal so der Endgegner. Du darfst das Gehege verlassen, ja, und nochmal eine komplett neue Rolle einnehmen, und zwar die der Führungskraft. Ja. Also das finde ich schon eine höchst spannende Sache. Deswegen auch initial die Frage, so wie gehst du mit solchen Rollen, die viel Personalverantwortung haben, vor? Weil das ja schon ein bisschen schwieriger zu systematisieren ist, das People's Game. Ja. Deswegen ist ja auch unser Business ist ein reines People's-Thema. Ja, wir leben davon, dass wir Menschen begleiten, intern die Themen reinzuziehen, im Marketing, Prozesse reinzuziehen, im Marketing, im Sales, das ganze Controlling, auch HR-seitig und so weiter. Diese ganze Vermittlung und Integration in diesem Done-With-You-Modell funktioniert nicht, wenn wir einfach nur hier sitzen und das für uns machen wie eine klassische Agentur, sondern wir brauchen die Menschen auf der anderen Seite. Ja. Das ist so oft einfach Führung eigentlich in vielerlei Hinsicht, oder es gibt Züge, die dort in dieses Thema reinfallen. Ja, ist sau schwer zu systematisieren. Also deswegen, es gibt so viele Leute, die sagen immer, ja, die von Icosa, die haben da ein super skalierfähiges Geschäftsmodell. Ja, ist vielleicht skalierfähiger, als wenn ich jetzt alles selber mache, aber systematisiere mal das People's Game so, dass es wirklich, wirklich läuft, jetzt wie auf unserem Level. Das hat jetzt 5 Jahre gedauert oder so.
Ja.
Also 5 Jahre Results, hunderte Brands, tausende Gespräche. So, ich habe mal geguckt, wir haben jeden Monat, wir haben ja so Calendly-Tracking, haben wir weil unsere ganzen Calendlys laufen über einen großen Admin-Account. Mhm. Und da gibt es so ein Reporting und da sieht man immer, wie viele abgeschlossene Ereignisse haben wir in der ganzen Firma. Mhm. Wir haben, rate mal, wie viele Calendly-Ereignisse wir bei Icosa jeden Monat abschließen. Also, One-Hour-Calls, 30-Minute-Calls, 15-Minute-Calls, Bewerbungsgespräche.
500.
650. Ja.
Okay.
Es gibt so viele Calls.
Das
ist
krass.
So, das sind so viele Calls, die wir eigentlich führen die ganze Zeit. Mit Brands, mit Mitarbeitern, untereinander, miteinander, nach außen, mit Partnern, mit Agenturen. So, start systemizing that stuff. So, das ist einfach so viel herausfinden, Fragen stellen, experimentieren, machen und tun, bis man mal den SOP gefunden hat. Da bin ich auch noch, also spannendes Thema, ich finde es gut, mal so das Sparring hier mal wieder aufzumachen. Wenn du jetzt so ein Education-Business rein theoretisch hast oder so ein Business-Model wie bei uns, das sehr viel auf individuellen Gesprächen und all diesen Sachen basiert, so wie würdest du dafür anfangen, einen SOP zu bauen, oder wo würdest du jetzt zum Beispiel bei uns konkret vielleicht mal anfangen, die Prozesse zu priorisieren, wenn es so ein People's Game ist? Hast du da eine Idee? Ist wahrscheinlich schwer, dich so aus dem E-Commerce jetzt mal rüberzuziehen hier zu uns, oder?
Gut, vom Prinzip her schaust du dir halt wenn du es aufs Grundlegende runterbrichst, schaust du dir immer die Wertschöpfungskette an und schaust dir dann die Engpässe daran an. Also wenn das deine Wertschöpfung ist, irgendwann hast du ja so Engstellen. Ja. Und dann musst du schauen, warum gibt es da eine Engstelle?
Ja.
Welche Prozesse fließen um diese Engstelle herum und minimieren sie?
Ja.
Und du schaust dir die kleinste bzw. größte Engstelle an oder den größten Engpass an. Und das wäre das, was ich priorisieren würde an Prozess, dass ich da schauen würde, okay, ist dieser Engpass mit einem besseren Prozess erweiterbar, wenn man das so sagen möchte? Manchmal ist es auch fairerweise nicht unbedingt ein besserer Prozess, sondern manchmal auch ein Mitarbeiter mehr. Oder manchmal ein bisschen mehr Money. Also, dass du, keine Ahnung, mal in Equipment investieren musst. Was weiß ich, in einen schnelleren Rechner zum Beispiel. Kann auch sein. Mhm. Ich hatte auch schon solche Themen in meiner Beratung, dass die Leute mit einem 10 Jahre alten Windows-Computer da rumgebastelt haben.
Ich habe den perfekten MacBook-SOP. Der wird euch immediately mindestens, ich würde mal sagen, bottomline einen Monat Arbeitszeit sparen über eure Lebenszeit. Und zwar, wenn ihr das Passwort am MacBook so einstellt, dass ihr das nicht mehr eintippen müsst, sondern das Passwort ist einfach nur noch das Raute-Zeichen, dann könnt ihr nämlich einfach Raute und Enter gleichzeitig drücken und der Laptop geht auf.
Hast du keinen Fingerabdrucksensor an deinem Mac?
Nee, glaub nicht, oder?
Also du meinst, gibt's den, glaube ich schon.
Ja.
Aber auch, ich habe vorher gesehen, du hast die Logitech-Tastatur.
Ja, genau, ich bin noch so Maus und Tastatur und Maus.
Einfach. Ich habe auch eine Tastatur. Ja. Aber wenn du die von Apple nimmst, hat der auch einen Fingerabdruckscanner, da brauchst du gar nichts mehr drücken.
Vielleicht sollte ich mir dann die Apple-Tastatur oder den Scanner. Ja, Hauptsache nur noch einmal drücken.
Ja. Du kannst, wenn du eine Apple Watch hast, sogar sagen, wenn du dich dem PC näherst, entsperr dich von selbst.
Oh, that's interesting. Ja, ich bin ja hier so
am Wupen,
ja, seit einem halben Monat und bin meine Erholungswerte am Optimieren.
Ja, ja.
Ich habe so viel Sport gemacht die letzten 2 Wochen oder eigentlich so richtig angefangen. Ich habe es dir gesagt, ne?
Ja, ja.
So nice, dass du wieder ins Gym gehst. Ja? So richtig die Calisthenics-SOPs wieder eingeführt. Und jetzt sagt mir aber Wup die ganze Zeit, dass meine Erholung im Arsch ist, weil ich natürlich wieder maximal übertreibe. Aber ich bleibe jetzt wieder dran. Die Gym-Rat-Phase des Nico Franks hat wieder begonnen. Das war total witzig, weil die Jungs von Pull Up and Dip, da habe ich mit dem Founder geschrieben, wegen Institut und so weiter und so fort. Und dann meinte er so, ich bin jetzt gerade hier im Rio im Urlaub und hat mir so ein Bild geschickt, wie er an der Stange sozusagen an der Pull-Ups Palme. Macht, ja, unter der Palme, genau. Ja. Und dann ist so, geil, ja, ich hab jetzt auch wieder ein bisschen angefangen mit Calisthenics. Weil ich hatte so eine krasse Gym-Rat-Phase, so ich konnte mich damals so richtig so aus diesem L-Sit hoch in Handstand-Push-Up eigentlich reindrücken, ne? So relativ untrainiert eigentlich, ist halt jetzt schon 10 Jahre her so und dann so, also cool, sollen wir dir Produkte schicken, wenn du ein bisschen Content machst? Und ich so, ja, geile Idee. Und dann haben wir das nicht weiter verfolgt und dann meinte er so, hey Nico, ich habe nochmal nachgedacht, so, wir würden dir so ein bisschen Coaching beim Flex zahlen. Ja, der Flex ist deren Calisthenics-Coach, der da so in dem Gebäude mit dabei ist. Mhm. Und dir ein bisschen Produkte schicken, wenn du für uns ein bisschen Content machst. Da ich so, damn, da hat jemand Angebotsgestaltung bei uns gelernt. Der konnte ich nicht Nein sagen. Irresistible Offer. Und jetzt habe ich Coaching vom Flex. Kriege immer meine Trainingspläne in so eine App rein. Mhm. Habe von den Jungs Gear bekommen. Zweimal die Woche ins Gym und einmal die Woche Homeworkout. Deswegen muss ich jetzt nach unserem Interview hier, muss ich auch ins Gym gehen jetzt dann. Ja, und wieder Gas geben. Insofern werden jetzt hier die Whoop-SOPs eingeführt. Sagen wir es mal so.
Hast du schon dein Schlafzimmer optimiert? Weil du mich ja vor kurzem gefragt hast.
Ja, nee, ich Schlafzimmer noch nicht optimiert, aber wir ziehen jetzt dann bald um.
Ah.
Ja, insofern mal gucken, was da so geht. Und dann wird auf jeden Fall, wenn die Philipp Pauli Schlafzimmer SOPs werden eingeführt.
Nice.
Ja. Für alles. Immer wenn ich irgendwelche Optimierungsfragen rund um Lifestyle, Habits, Schlafzimmer und so habe, dann schreibe ich immer Philipp, wie geht das? Oder so auch letztens, der letzte Lifehack. Philipp hat mir so eine App gezeigt. Da kann man, die heißt, wie heißt die? Diese Blog-App?
ScreenZen.
ScreenZen, genau. Da habe ich jetzt eine Gruppe 1 eingestellt. Auch super wichtig für Fokuszeit. Ja. Fokus heißt Leverage, wie wir heute schon besprochen haben. Da habe ich jetzt Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube. Und da habe ich eingestellt, vor dem Öffnen, da geht so ein Pop-up auf von der App. Mhm. Ne, da steht so drin, pausiere für 10 Sekunden vor dem Öffnen, ne, mit der Nachricht, ist das wichtig? Fragezeichen. So, und das ist so geil, weil man scrollt natürlich manchmal so du-mäßig einfach irgendwie durch LinkedIn durch oder guckt so in die Instagram-DMs und so, aber es ist eigentlich nicht wichtig, ja. So, und diese 10 Sekunden Pausezeit für einen Menschen, der eine Aufmerksamkeitsspanne hat wie ich, die sind natürlich immens, ja. Und dann schließe ich die App. Also habe ich jetzt den Screensaver-SOP. Da frage ich auch immer Philipp, weil der halt einfach alles optimiert immer die ganze Zeit. Also es ist wirklich geil, ja. Also komme jetzt so langsam aber richtig in den Philipp-Pauli-Modus meiner Lebensphase, ja.
Ja, du bist ja jetzt inzwischen auch ein bisschen älter. Du bist ja jetzt gerade 30 geworden.
Gerade 30 geworden, ja. Also komme jetzt in den in die Geschäftsführerrolle. Das Team ist groß genug, lauter Leadership-Themen. Screensaver auf meinem, auf meinem Handy, Whoop-Band. So, ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch so ein Hemd, was ich mir dann so in die Hose reinstecke. Dann bin ich dann wirklich angekommen im Erwachsenenleben. Die Haare sind auch schon weg. Deswegen jetzt immer Cap tragen wegen Geheimratsecken. Also eigentlich habe ich
die 30er-Jahre eigentlich übersprungen, oder?
Ich habe die 30er übersprungen, fällt mir gerade auf.
Ja. So von 20 in 40.
Ich habe direkt die 40-year-old SOPs habe ich jetzt eingeführt. Ja, ja, geil. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück, oder? Zu den Themen. Ansonsten, was sind so, würdest du sagen, jetzt in der E-Commerce-Brand vielleicht so die 2, 3 wichtigen Bereiche? Ich komme jetzt zu dir, ich mache 5 Millionen Euro Umsatz aktuell im Jahr. Ich merke, hey, auf meinem Schreibtisch sieht es einfach immer noch ziemlich krass aus. Ich habe meine neuen Mitarbeiter, so ist wirklich viel so. Was sind so die ersten Themen, die du dir in der Regel in so einer E-Commerce-Brand anschaust und wo du sagst, hey, das sind eigentlich so die Quick-Fixes so für busy Founder, die sich unabhängig machen wollen?
Ja, also eigentlich, wenn ich es jetzt nur auf 2, 3 Sachen runterbrechen müsste, sind das eine konkrete Zielsetzung, also wirklich, wo ist dein langfristiges Ziel, das Runterbrechen auf tägliche Tasks, damit du sie verteilen kannst auf der einen Seite, also damit es klar ist, was es ist, damit du es verteilen kannst und dass die Mitarbeiter dann auf der anderen Seite sehen, okay, wenn ich diese Aufgabe mache, führt es zu dem Zwischenziel und zu dem langfristigen Ziel. Das fördert Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation, wenn sie sehen, wofür sie etwas machen. Dann Verantwortlichkeiten, das wir vorher schon besprochen haben, Playbooks definieren, damit jeder Mitarbeiter, weil das haben die meisten nicht, die First-Time-Founders haben keine Ahnung, dass das wichtig ist, weil sie die Erfahrung noch nicht gemacht haben, weil sie auch mit ganz anderen Themen beschäftigt sind. Und diese Playbooks, die fördern einfach massiv die Klarheit bei den Mitarbeitern, was sie zu tun haben und auch wiederum, was für einen Impact sie haben und helfen dir auch dabei, besser zu delegieren, klarer zu delegieren. Okay, das ist ja eigentlich im Verantwortungsbereich von Mitarbeiter XY. Das heißt, ich mache das nicht. Ich gebe es dem Mitarbeiter XY.
Grätsch auch nicht mehr rein.
Genau. Ich schaue mir nur noch die KPIs von dem Mitarbeiter an, die natürlich auch dann irgendwo getrackt werden sollten. Und der dritte Punkt ist dann auch diese Führungsaufgabe in Bezug auf Delegation. Also, dass du dann auch wirklich sagst, okay, jetzt ist das und das dran und dieses am Unternehmen arbeiten dann auch runterbrechen. Also wenn du sagst, okay, am Unternehmen gearbeitet, habe ich jetzt gerade und dabei habe ich ausgearbeitet, wir launchen jetzt ein neues Produkt, wir machen den und die neue Marketingstrategie, wie kriege ich das runter in zu meinen Mitarbeitern, dass sie das auch ausführen, also Projekt- und Task-Delegation. Das würde ich sagen, sind so, glaube ich, am Anfang die 3 wichtigsten Bereiche, um Struktur reinzubekommen und Sachen vom Founder wegzubekommen.
Wie so den ersten Schritt hast du jetzt gesagt, so Mitarbeiter mögen es sehr gerne zu wissen, in welche Richtung es geht und was ihre Perspektive und so weiter und so fort ist. Neben den KPIs, so was sind so die Themen oder auch in Notion oder von mir aus so als Geschäftsführer, wo man das nochmal extrem fördern kann. Also du bist dann selber nicht mehr im Prozess drin und sagst, je mehr der Mitarbeiter Klarheit hat über in welche Richtung es geht, was seine persönliche Perspektive ist, was seine KPIs sind, umso mehr entwickelt er sich auch in diese Richtung rein und hat auch die Lust, sich in diese Richtung weiter reinzuentwickeln. Magst du das mal noch so ein bisschen konkretisieren? Also finde ich mega spannend.
Da muss ich einen Disclaimer noch davor setzen. Ja. Der Mitarbeiter muss dazu passen. Ja. Also du kannst jetzt nicht einen ultrakreativen Guy reinsetzen und der soll die Buchhaltung optimieren. ich kann auch jedem nur raten, der sich das anschaut, sich mal mit dem Farbenmodell auseinanderzusetzen, mit Persönlichkeiten auseinanderzusetzen. Ja. Weil das ist, glaube ich, für mich jetzt auch in meiner Lernkurve einer der größten Hacks gewesen, das zu kapieren, wie Persönlichkeiten auch auf oder im Mitarbeiterbereich wichtig sind. Und wenn du einen Mitarbeiter findest, der für eine bestimmte Rolle wie gemacht ist, aufgrund der Persönlichkeit und weil du die Rolle dementsprechend definiert hast. Eine Rolle sollte jetzt nicht so sein, dass du kreativ, Prozesse, Sales und am besten noch
Ja.
irgendwie eine Teamverantwortung mit drin
Ja.
hast, dann hast du alle vier Farben mehr oder weniger
Rollen
abgedeckt.
mischen ist eh
Und
so ein Fehler. Rollen mischen ist krass auf jeden
Und
Fall.
dann wirst du, wird es auch unglaublich schwierig sein, da einen Mitarbeiter zu finden, der da langfristig motiviert bei der Sache bleibt. Da hat er dann vielleicht so eine gewisse Anfangseuphorie, wenn du ihn einstellst oder so, aber der wird dann einfach nicht aufgehen, weil er 2 bis 3 Themenbereiche hat, auf die er eigentlich gar keinen Bock hat. Das heißt, du fängst da schon mal an, die Rolle richtig zu definieren, dass du da Persönlichkeiten, Fähigkeiten koppelst, die zueinander passen. Dann gehst du weiter und findest einen Persönlichkeitsfit zu der Rolle bei den Mitarbeitern oder bei den Bewerbern. Oder eventuell auch schon bei deinen Inhouse-Mitarbeitern, wenn du gerade eventuell Rollen neu verteilen musst aufgrund der Umstrukturierung.
Gehst du nur übers Farbmodell? Oder gar nicht, also wir haben ja super viel diesen Myers-Briggs-Test im Einsatz gehabt. Der ist so ein bisschen, die haben den ein bisschen umgestellt zurzeit, ist so ein bisschen so ein Thema. Aber wir haben ja aus 750 Mitarbeitern durch die Onboarding-Dokumente auch bei uns und jetzt vor allem durchs Institut die ganzen Myers-Briggs-Personality-Types plus den Rollentitel dazu. Und wir haben das mal ausgewertet, je nachdem, wie zufrieden sozusagen die Mitarbeiter im Unternehmen waren, wie lange die geblieben sind und so weiter und so fort, was gut passt, medium gut passt und was nicht passt. Und habe ich dir das mal geshared, dieses Dokument? Ich habe so ein komplettes 16 Personalities-Test, da sind auch so INTJ, bla bla bla, alles aufgesplittet nach Media Buyer, Google, Meta sollte das und das im Idealfall sein, das und das. Und bringt die und die Charakterzüge mit. Du gehst nur nach dem Farbkompass sozusagen oder nach den Farbmotiven. Wie macht ihr es?
Was ich sogar davor noch mache, sind Core Values.
Ja, okay. Ja,
Also,
klar.
dass ich wirklich, also das ist auch einer der Parts, die ich mit den Kunden mache, Core Values definieren. Also, wofür stehen die Founder, wofür steht die Firma? Und das ist so das erste Einstellungskriterium. Die Leute müssen eine gewisse Überschneidung mit den Core Values haben. Muss nicht zu 100% sein, aber ich sage mal so 70, 80% sollten auf jeden Fall da vorhanden sein. Dann aber relativ stark mit, aber ich mache es tatsächlich nur mit 4 Farben und nicht mit 16 Personalities, also wirklich nur Rot, Blau, Gelb, Grün. Und dann sind es, wenn man es braucht, Fähigkeiten tatsächlich. Oder erstmal noch Eigenschaften, dass man so gewisse Eigenschaften abklappert, aber das ist vor allem dafür da, um auch nochmal eine zusätzliche Bestätigung für die Farben zu bekommen. Aber dann der letzte Schritt, wenn man es wirklich noch haben möchte, sind Skills. Aber das ist meistens erst dann relevant, wenn du wirklich in der zweiten, dritten Runde Bewerber miteinander vergleichst, die eh schon die Core Values und die Farbe gepasst haben. Und du dann eine Entscheidung treffen musst, wer es letztendlich wird.
Ich finde auch Skills sind so overvalued im Hiring in vielen Firmen
Wenn
nowadays.
ich allein schon lese, hey, 5 Jahre Berufserfahrung, okay, kann ich vielleicht in ein oder anderen Fällen verstehen, aber bei ganz vielen Studien. Also keine Ahnung, wenn du einen Doktor Medizin oder sowas machst, okay, fair enough. Oder Ingenieurswissenschaften, so Physik oder sowas, okay, aber
Ja, alles rund um E-Com, eigentlich fast alles in
fast
Abteilung,
alles.
außer du hast jetzt, wie gesagt, irgendwie wissenschaftliche Produktentwicklung, Science, at
Ja,
some
sowas in
points in
Richtung.
your product oder wirklich, ja, einfach viel Innovation in einem Produkt,
Du brauchst einen
hardware-seitig.
Legal Advisor oder sowas in
Ja,
Richtung,
irgendwie solche
ja.
Themen, fair, aber so, also ich würde sagen, in 99% unserer Brands gibt es Rollen, wo es faktisch keine gute Ausbildung oder irgendwelche Themen gibt, die davor irgendwie groß trainiert werden könnten und sollten. Und vor allem auch, wenn du, keine Ahnung, kommst aus einer Agenturseite, hast dort Marketing gemacht, sehr viel, switch dann auf Brandseite, dann ist es eine andere Thematik in meinen Augen als wie auf Agenturseite, weil du auf einmal nicht mehr halt in einem isolierten Silo arbeitest oder in ganz vielen Silos, sondern in einem großen eigentlich. So, es ändert sich einfach sau viel und es braucht immer. Ja, die Persönlichkeitstyp und die Bereitschaft, sich in den Skill reinzudingen. Und wenn das da ist, der Skill zweitrangig. Ich sage das bei uns auch immer. Ich hatte erst heute, hatte ich einen Founder im Call, der hat ungelogen 200.000 Umsatz im Monat gemacht bei 8.000 Euro Fixkosten im Monat. Also der hat sich selber nicht mal was ausgezahlt, hatte nur Customer Success im Ausland sitzen und einen externen Video-Freelancer plus halt Shopify Tech und so weiter und so fort. Und er war so, ja, mein Kalender ist 110% voll, ich kann gar nichts. Ich so, ja, kein Wunder, ne? Mhm. So, und musste halt erstmal, ja, jetzt Leute finden. Und er so, ja, ich brauche die ultra krassen Raketen, ich brauche dies und ich brauche das und ich brauche jenes. Also so mega die Erwartungshaltung an die Talente gehabt, die er sucht, also skillseitig. Ja. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, nachdem ich so ein bisschen nachgebohrt habe, weil das in der Regel, gerade wenn du so die ersten Mitarbeiter einstellst, gibt es einen Riesenkatalog an Dingen, genau wie du es angefangen hast. Das sind natürlich erstmal Aufgaben, die jetzt nicht extrem umsatzwirksam sind. Ja. Das heißt, wenn du dir jetzt als Startup direkt den Head of irgendwas reinholst, gibst den auch den Titel, machst du dir ja A, die Luft für die Weiterentwicklung der Person, die Luft für die Weiterentwicklung aller anderen Personen und am Ende des Tages ja einfach super früh irgendwie drehst du den Hahn ab und es liegen lauter Tasks bei dem Head-Off auf dem Tisch, die jetzt eigentlich für eine Assistenzaufgabe erstmal oder eine Assistenzperson erstmal wichtig wären.
Und zahlst trotzdem Head-Off-Gehalt.
Ja, genau, und zahlst trotzdem Head-Gehalt. So, das ist alles total der Quatsch und long story short war dann, und das hat man richtig gemerkt, der hat einfach mega die Trust-Issues, also Vertrauensprobleme gehabt, Mitarbeitern Aufgaben abzugehen, weil er gemeint hat, dass es niemand so gut machen kann wie er. Mhm. Which is true, in most of the cases ist der Geschäftsführer der, der halt oft da er die Dinge initial aufgebaut hat oder am meisten auch incentiviert ist, in diesem Businessmodell Gas zu geben, der es am besten machen wird, weil er halt einfach die Nachtschicht schiebt, länger arbeitet, vielleicht mehr Lebenserfahrung hat und so weiter und so fort. Und die Erwartungshaltung, Leute einzustellen, die mehr arbeiten noch als man selbst oder auf diesen Beinen eine Company aufzubauen, so, es werden immer die Talente dabei sein, die gehen diese Extrameile, die werden das machen, man findet die, diese A-Player, Typen, die mit dir an deiner Vision arbeiten, die für dich in die Schlacht gehen, die proaktiv, die wird es immer mal geben, aber ich würde auf der Basis niemals planen. So. Ja. Also, und das fand ich super spannend, um ehrlich zu sein. Ich habe ihm dann auch gesagt, echt, du, wenn du jetzt eine Marketingassistenz holst, die ganze Creative Factory bei uns, von Creative Strategy über den Content Creation Apparat und Media Buying, ist das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, der Content Creation Teil. So. Das ist aber auch der Task, der am wenigsten Skills benötigt, am längsten braucht und dementsprechend auch am schnellsten eigentlich delegiert werden kann jetzt erstmal und auch systematisiert werden kann. Content Creation ist nur dann schwer, wenn du den Creative Strategy Teil, also das Copywriting und das Briefing auch mit in diesen Topf reinwirfst. Ja. Wenn das aber erstmal bei dir liegt, wir einen 2-Stunden-Blocker haben, wo du nach unseren SOPs im Prinzip Creative Strategy machst, und wir saubere Briefings machen, in Baustein denken und so, du kennst die ganzen, ganzen Boards bei uns, ne? So, dann kriegst du mit einem Bruchteil deiner Zeit das Dreifache an Output hin und du hast aber jemanden, der dich jetzt nicht 6.000 im Monat kostet oder 7, irgendwelche guten Heads nehmen noch mehr, ja, geschweige denn fangen die überhaupt gar nicht erst an in so einem kleinen Startup, wenn sie nicht irgendwie beteiligt werden oder sowas, why should they, ja, können sie auch selber gleich gründen eigentlich, und du hast sozusagen eine Person, die holst jetzt von mir aus als Trainee oder Junior rein, die hat eine Perspektive, die lernt, hat Bock Gas zu geben, kriegst du schnell auf die Strecke. Bei uns im Institut kannst du es jetzt sogar fördern lassen, noch mit Lohnkostenerstattung. So, das ist am Ende des Tages die viel nachhaltigere und geilere Variante, als zu sagen, ich brauche unbedingt den Typen mit dem fetten Skillset. Ja. So, das kann man machen. Also jetzt wir inzwischen auf dem Level, wo wir sind, sage ich, okay, so, da brauchst du Leute, die mit einem gewissen Skillset einfach mal reinkommen, weil die Opportunitätskosten zu groß sind, jetzt 2-3 Jahre jemanden dahin zu ziehen. Aber wenn du noch ein Startup oder ein Scale-Up so unter 20 Mitarbeitern bist, ist der Großteil der Wertschöpfungskette echt überschaubar. So, das geht schon eigentlich. Ne? Und ja, das finde ich immer total krass. Deswegen passiert auch immer, das haben wir ganz oft erlebt, so dieses Thema, dass das Team, mit dem du dein Unternehmen aufbaust, ist nicht das Team, mit dem du es dann verkaufsfähig machst. Ja. Jetzt rotiert das, die ganze Organisation nochmal durch und es bleiben vielleicht noch ein paar übrig. Ne? Aber dieses früh, early, die richtigen Hires machen, genau wie du gesagt hast, ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten, most underleveraged things. Und ich glaube auch, letzter Gedanke dazu, dass es daran liegt, dass viele Gründer, wenn sie starten, nicht mit der Delayed Gratification umgehen können. Ja. Also die kennst du dieses Marshmallow-Experiment mit den Kindern?
Ja, ja, klar.
So Kind kriegt ein Marshmallow davor gestellt, Eltern sagen so, wir gehen jetzt hier kurz raus, wenn du 15 Minuten wartest und den Marshmallow nicht kriegst, kriegst du danach 2.
Ich kann
so. Einfach nur für den Zuschauer.
Ja, ja. Ja.
Und am Ende, ich glaube, dass viele Founder, auch gerade die so auf der Journey noch, die machen die erste Million oder gehen jetzt Richtung achtstellig, so diese Richtung, das sind auch Leute, die machen das aus, ja, ich will halt jetzt die fette Karre haben, ja, ich will jetzt das viele Geld haben, ich will jetzt endlich anders sein als alle anderen, which is okay, you're gonna get there, aber es wird halt viel geiler und weniger Kopfschmerz machen, wenn man früh anfängt, die Dinge umzusetzen, die du gerade gesagt hast und nicht praktisch versucht, den Shortcut zu gehen.
Ja.
Am Ende, meiner Meinung nach, es gibt ein paar Shortcuts für Erfolg, aber so die Bruttoaktivität muss eigentlich von jedem gleich durchgeführt werden. Die Frage ist nur, mit welcher Effektivität kriege ich es eigentlich
Die Shortcuts sind eigentlich die, von den Fehlern anderer zu lernen.
Ja.
Das ist eigentlich der Main-Shortcut.
Genau. Also allein das, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, ist, wenn man gerade anfängt, ein Unternehmen aufzubauen, du bist vielleicht First-Time-Founder oder bist noch nie über die Schwelle von, sage ich jetzt mal so, 7 Mitarbeitern hinaus, wo dann Teamleads und all diese Sachen irgendwie auf einmal relevant werden, Millionen-Tipp. Also der kann wirklich Make-or-Break-Point sein.
Ja,
ja, ist definitiv. Total faszinierend. Ja.
Ich würde auch sagen, bei dem Beispiel, was du vorher genannt hast, so von wegen, ich kann eh alles selber besser, da du darfst halt nicht an diesen kleinmaschigen Ergebnissen denken. Du darfst nicht denken, okay, kann ich jetzt ein besseres Creative bauen oder sowas in die Richtung oder den besseren Instagram-Post, sondern du musst dich fragen, okay, wann habe ich das große, bessere Ergebnis, wenn ich das Creative oder den Instagram selber baue, weil er ein bisschen besser ist, oder habe ich das große, bessere Ergebnis, wenn ich die Instagram-Posts abgebe und dabei die Zeit, die ich einspare, an was anderem arbeite. Ja. Und das machen halt die meisten nicht. Die schauen nicht über diesen Tellerrand hinaus, wie das Ergebnis insgesamt maximiert wird, sondern sie schauen nur, okay, sich dieses eine kleine Teilergebnis an. Ja, da kannst du als Founder vielleicht das beste Ergebnis erzielen, aber das ist nicht das, worauf es letztendlich wirklich ankommt. Auch für dich nicht. Und aber das ist das, wenn du halt zu sehr auch im Tagesgeschäft gefangen bist. Du konzentrierst dich halt auf deine Daily Doings und siehst da, ja, das ist super, wenn ich das mache. Und wenn jemand anders das macht, habe ich das vielleicht schon mal versucht, ist es scheiße geworden. Aber warum ist es denn scheiße geworden? Weil du die Person falsch ausgewählt hast, weil du sie falsch angeleitet hast, weil du ihr nicht klar gesagt hast, was du von ihr erwartest, etc.
Ja, es sind echt tatsächlich Bottomline, glaube ich, dann dieser Skill als Geschäftsführer, den man dann entwickeln muss, sobald man die Sachen durch hat. Ich habe auch, fällt mir auch sofort wieder ein Case ein, ist von einem Konkurrenten zu uns gekommen. Und die haben an dem Business, also ungefähr so 150.000 im Monat immer gemacht, und da ging es halt in den Calls, sind die zu uns gekommen und meinten, ja, wir hatten irgendwie das Gefühl, dass wir am Micro-Optimieren sind. So, da ging es dann um die Average View Time von den Creatives, die Thumb-Stop-Ratio, die Click-Rates und so weiter und so fort und so lauter kleine Mikro-Optimierungen im Prinzip, um die Kosten pro Kauf nochmal zu senken, ja, also den CAC, damit der ROAS höher ist, was ja erstmal sinnvoll ist, ne? Und dann habe ich gesagt, gut, wie sieht denn eigentlich euer Controlling aus? Ja? Habt ihr ein CM3-Ziel? Wie ist neuer Bestandskundensplit bei euch? Wie sind die CLVs? Was sind die Neukunden-AOVs? Wie sehen die Margenstrukturen aus? Haben sie sich noch nicht viel damit auseinandergesetzt? Ne? Dann habe ich denen gesagt, gut, dann machen wir jetzt als allererstes, ziehen wir jetzt erstmal unser Financial Model rein und forecasten eure Kiste mal hoch, damit wir mal wissen, welche ROAS-Werte dann eigentlich pro Produktgruppe wirklich notwendig sind. Also welche Kosten pro Kauf. Turns out, der hätte gar nicht niedriger werden müssen, sondern die hätten sich einen doppelt so großen CAC hätten die sich leisten können. Ne? Und das Ganze, ohne jetzt sogar signifikant das Volume die ganze Zeit zu pushen, also es waren dann nur irgendwie 30% mehr Revenue, um ein größeres Betriebsergebnis bei einem niedrigeren ROAS-Werten eigentlich zu haben auf Neukunden. Mhm. So, das heißt, die Lösung lag eigentlich drin, das ganze Thema einfach laufen zu lassen und Creatives zu machen und so weiter und so fort. Ist ja auch klar, dass man da neue reinschiebt, aber es war eigentlich ein Controlling- und Mindset-Problem, dass die Founder zu viel in Micro-Optimization, Mikro-Fragen festgesteckt waren. Ja, schon mit auch 15 Mitarbeitern, die dann hatten. Das ist irre Unit Economics, der Case, muss ich dir mal zeigen dann im Nachgang. Aber das ist super spannend. Ich sehe das ganz oft. Und das ist auch ehrlich gesagt, glaube ich, lebt die ganze Agentur- und Dienstleisterbranche auch so ein bisschen, dass viele was buchen, was sie denken, dass sie brauchen, aber eigentlich gar nicht brauchen. So. Das ist total crazy.
Ja, gut, also, das ganze Marketing-Thema ist natürlich dieses oder Marketing-Agenturen-Thema auch in die Richtung. Es geht auch sogar bei jetzt AI-Automation in die Richtung. Hier, mach das und verdoppel deinen Umsatz. Das klingt halt so geil.
Shiny Object.
Shiny Object und du musst gefühlt nichts dafür tun. Also sieht es dann halt auch immer aus. Ja. Und wer will das nicht? Das ist dieser Shortcut, der letztendlich kein Shortcut ist, aber der aussieht wie einer.
Ja.
Und das ist halt das, worauf ich meine, ja, in bestimmten Situationen mag es sinnvoll sein. Ich will jetzt nicht das komplette Agenturmodell an die Wand fahren. Aber es ist meistens nicht so, wie die Leute es versprechen.
Ja, ja voll.
Und sie nutzen halt einfach die Blindheit der Konsumenten aus.
Ja, ja, ja. Kann ich echt ein Lied davon singen. Also lieber auf die zwei Marshmallows warten und dann buchen. Ja. Nee, also ich finde es auch mega spannend. Das AI-Thema ist auch ein Riesending. Wir bauen hier bei uns intern jetzt gerade ja diese ganzen Agents auf. Das hatte ich dir ja schon erzählt.
Ja.
Ich habe so eine komplette AI-Taskforce. Also ich habe einen Mitarbeiter, der dabei ist, ein Projektmanagement, einmal Operation, also zwei Mitarbeiter, die so nebenbei mit dabei sind, weil sie sich für das Thema einfach interessieren, und einmal extern mit Lennart und Robin zusammen, die auch Dozenten jetzt bei uns im Institut machen. Lennart hast du, glaube ich, kennengelernt, ja. Ne? Der hat so einen Kollegen, und bin auch einmal in dem halbe Stunde Weekly mit dabei, so bis diese ganzen Sachen mal stehen, laufen, gecrashtestet sind, vor allem auch die ganze Agent-Logik in itself, also das, was jetzt gerade rumgeht, sind ja wirklich diese AI-Agenten- Organigramme, also dass man wirklich eigentlich eine ganze Armade aus AI-Mitarbeitern eigentlich hat. So, die Vorstellung ist super, aber noch gar nicht reliable. Nein. Und um es reliable zu kriegen, musst du wirklich, wirklich viel Zeit erstmal initial reinstecken. Ne? Ja. Also wir haben jetzt mit einem Agent sozusagen angefangen und unser Product Development sozusagen zu systematisieren. Die Drei-Fragen-Regel, dass wenn das aufkommt und so, das hatte ich dir auch schon erzählt, dass wenn kommt dreimal ein Problem. Ne? Wir sehen ja sehr viel Themen und die ganzen Benchmarks, um da auch ein bisschen Kontext zu schaffen für alle, die zuhören. Wenn dreimal ein Problem aufgekommen ist, stellen wir normalerweise praktisch einen Task ins Product Development, konsolidieren unser Produkt, ergänzen dann nochmal gewisse Prozesse, Google-Dokumente, Trainingsvideos oder auch wie wir mit den Kunden arbeiten, damit das Problem dann nicht nochmal aufkommt. Und bis das jetzt erstmal gebaut war, mussten wir erstmal die ganzen Transkripte, woher kommen die, Note-Taker müssen dabei sein, unsere ganzen, ganzen Strukturen, also wo wir das einmal festhalten, brauchten wir, haben wir ein Airtable, haben wir eingerichtet, das machen wir dann nicht mehr über Asana, wir haben von Zapier, mussten wir jetzt noch Make irgendwie umziehen, dass wir in Make sind die ganzen API-Integrations irgendwie besser gewesen, ich weiß nicht, was es war, ne? Ganz so tief war ich operativ nicht drin. Es war ein irrer Act jetzt erstmal, und bis das dann Geld bringt, ne? Ja. Und man dann wirklich auch erstmal raus ist, ja, es ist einfach echt viel Zeit vergangen erstmal. Ja. Und da gibt es halt andere Sachen, die sind halt vielleicht nicht ganz so ein shiny Object. Zum Beispiel mit Philipp Pauli arbeiten, ist natürlich erstmal so, ne? Ich glaube auch so ein bisschen das Thema, man hat am Anfang das Gefühl, okay, es geht jetzt hier um Prozesse und ich habe keine Zeit für Prozesse, aber den Sacrifice mal kurz einzugehen sozusagen, mit dir das mal zu priorisieren und dann nicht zu sagen, ich schnapp mir jetzt AI-Agents, sondern wir bauen halt zum Beispiel jetzt ein Intranet auf, wo deine Mitarbeiter dann mega gehypt sind und es KPIs gibt und die sich eigenständig in ihren Verantwortungsbereichen weiterentwickeln, ist halt so ein Ripple-Effekt, den spürst du halt dann viel, viel schneller als jetzt ein AI-Agent, der dir irgendwelche UGC-Creatives halbscharige hinzimmert. Ja? Ja. Also das ist schon echt ein Riesenthema. Insofern, ich sag auch immer, einfach mit keinen Leuten sprechen, die nicht mehr Umsatz machen als man selbst. Einfach so, who actually did and built what you wanna do.
Ja.
So, und ja, nicht so viel in Silos denken. Ne? Spannend. Ja, cool. Gibt es noch irgendwelche coolen Themen, die wir vielleicht verpasst haben? Irgendwas, wo du sagen würdest, Nico, als E-Commerce-Brand, das sollte man sich auf jeden Fall noch anschauen. Oder das sollte man vielleicht auch nicht tun, wenn man an das Thema Prozesse denkt.
Also, wenn wir gerade bei dem Thema AI sind, um das vielleicht kurz abzuschließen.
Ja.
Ich habe, also auch meine Kunden kommen immer her, kann man das nicht mit der AI oder mit dem Workflow oder mit der Automation machen.
Ja.
Manches geht, ja, aber es geht ganz, ganz viel noch nicht, was gerade auf Social Media, auf YouTube vor allem so publiziert wird, so ja. Erstell dir eine, wie du es gerade gesagt hast, Agent Amana, die dein komplettes Business automatisiert, um es jetzt mal hochgreifend zu formulieren. Das wird in den meisten Fällen einfach nicht so funktionieren oder es ist viel zu fehleranfällig.
Ja, genau.
Oder du musst so viel Zeit daran investieren, dass du ein komplett neues Business aufmachen
kannst. Vor allem, bis du dann die Zeit investiert hast, sind die ganzen, also wir zum Beispiel fangen da jetzt an so mit Relevance, bis du es dann aufgebaut hast, ist das Tool schon wieder fünfmal weiter, sodass du dann hättest du 3 Monate gewartet. Wahrscheinlich ist auch
ein Template dafür, was du aufgebaut hast.
Genau, so. Also ein bisschen warten kann man da noch, glaube ich.
Das hatte ich heute auch erst mit einem Kunden bezüglich einem AI-Chat-Support-Chatbot, dass ich gemeint habe, aktuell, ja, kann man schon umsetzen, mit viel Mühe, Kosten, kann man schon vernünftige Ergebnisse produzieren, aber AI entwickelt sich gefühlt wöchentlich so schnell weiter. Wart mal noch, keine Ahnung, 3, 4, 5 Monate und du hast vielleicht ein Chatbot-Tool, das du einfach nur an deinen Shop anschließen musst und an dein bisheriges Kundensupport-Tool, das sich da alles von selbst rausliest, von selbst lernt vielleicht sogar noch. Also, so wie ich AI verstanden habe, ist es durchaus möglich, dass sowas mal gebaut wird. Und ich denke auch nicht, dass es allzu lang dauern wird, bis sowas mal auf den Markt kommt. Ja, also ich würde, um das mal als Tipp mitzugeben, ich würde auf jeden Fall die Augen offen halten in Richtung AI, was geht nicht. Aber ich würde mich da jetzt nicht von dem ganzen Hype überstimulieren lassen, auf der einen Seite. Der einzige Punkt, wenn du sagst, okay, du hast jetzt einen spezifischen Use Case, wo du gefühlsmäßig denkst, das könnte man mit AI umsetzen und du weißt auch schon, wie das Ergebnis aussehen kann. Dann setz dich mit jemandem zusammen, der sich mit AI sehr gut auskennt, frag ihn, ob er es für dich umsetzen kann, lass ihm von dir eine Timeline und eine Kostenvoranschlag geben und wenn du dann sagst, okay, das ist in 2 Wochen erledigt, kostet mich, keine Ahnung, 1.000 Euro. Ist es mir das wert, damit ich dieses Problem mit diesem Ergebnis gelöst bekomme? Go for it.
Ja.
Dann ja, aber alles andere, also das war so eine, als ich mal so auf Shiny Object vor kurzem AI-mäßig eingefallen bin, habe ich mir gedacht, wow, ein Agent, mit dem ich wohl über WhatsApp chatten kann, der dann andere Agents steuert, etc. Und als ich mir das mal angeschaut habe, war okay, ich weiß gar nicht konkret, welches Problem das Ding lösen soll. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich es prompten soll oder wie ich es dem Dienstleister sagen soll, dass es prompten soll. Also ich habe auch mal mit einem Dienstleister direkt gesprochen. Ja, und wie soll ich dir jetzt helfen? Du kannst mir gar nicht sagen, was du willst. Da kann ich auch einem AI-Agent nicht sagen, was er dir ausspucken soll.
Ja, you need to still, man muss es immer noch konzipieren, einfach das ganze Ding.
Genau.
Ja, das ist echt faszinierend. Ja.
Ja.
Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, also gerade AI, so am Ende wird es viele Leute geben, die für dich in die Schlacht gehen. Ich meine, wir hier intern machen es jetzt gerade und setzen uns sehr intensiv damit auseinander, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir jetzt sozusagen mal 2, 3 geile Case Studies bauen, die dann schon funktionieren und die dann entsprechend das Template darstellen, was man dann nutzen kann, dann für uns ist es jetzt gut, da in die Schlacht zu gehen, weil wir verdienen am Ende unser Geld damit, Dinge auszuprobieren, zu validieren und wenn sie funktionieren, dann zu verkaufen.
Ja.
Aber als Brand, wenn man noch nicht ein paar hunderttausend Gewinn macht, eher über 1 Million Gewinn macht und wirklich gewisse Fuck-You-Money da ist, würde ich mich nicht damit auseinandersetzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann in 3 Monaten das Template da ist und du das für einen Bruchteil der Kosten halt 3 Monate später haben kannst, ist halt extrem hoch. Ja.
Und das ist halt auch wieder eine Frage der Priorisierung. Bringt dir das jetzt so viel mehr, als sich eigentlich mit den Dingen zu beschäftigen, die gerade eigentlich wichtiger sind?
Ja, total. Ich finde auch, also die Regel ist eigentlich erst Flow, dann Friction. So, solange du nicht merkst, dass du einen irren Painpoint in diesem Thema hast, würde ich kategorisiere das immer als fiktives Problem. So, ich sage, ne, es kommen immer Brands zu uns und die sagen so, ja, also wir würden jetzt gerne dies machen und wir würden das machen, weil wir glauben, dass wir das und das. Ne? Mhm. Und dann ist immer so, was ist eigentlich gerade das aktuelle, konkrete Problem? Und das lässt sich eigentlich genau mit der Engpassanalyse, die du vorhin genannt hast, immer relativ klar sagen. Mhm. So, und das würde ich dann erstmal ansetzen, dann wieder Gas geben, bis es wieder irgendwo wehtut. Ne? Ja. und immer nur die Probleme lösen, die actually wehtun,
ja,
und da dann entsprechend ansetzen. Aber dieses, ja, fiktive Szenarien bauen und dafür dann Potenziale entdecken, führt genau zu diesem,
ja,
Micromanagement. Ich mache mir alles komplizierter, als es eigentlich ist. Und ich habe das auch in großen Brands, ne? Also letztes Jahr im Oktober, fette Brand geonboardet, 18 Millionen Umsatz, Pet Food Vertical auch. Die haben genau dieses Mindset in der Firma gehabt, dass historisch so viel zusammengewachsen an Tools, an Reports, an Tracking-Themen, das war ein Koloss, ja, da habe ich erstmal 150.000 Marketing-Spend im Monat rausgeschmissen, ne? Ganzen Tracking-Attributionstools haben wir dann rausgeschmissen, Controlling nur noch auf der Hierarchie der Metriken, ne? So, da, also einfach Budget rumgeschiftet von Push, von Pull in Push rein und so, Neukunden sind gestiegen und CAC ist ein Viertel davon gewesen, ne? Weil die einfach lauter Dinge gemacht haben, die auf der, sag ich, in dem jeweiligen Silo zwar Potenziale gewesen sind und grundlegend auch keine schlechten Ideen, aber das ganzheitliche Ding nicht in die richtige Richtung nach vorne. Also das True Bottleneck auf der ganzheitlichen, ja, Company-Ebene ist verloren gegangen. Wie jetzt hätte jeder so eine Nebelscheinwand davor.
Ah, das ist genau das, was man auch ganz häufig sieht, dass dieser holistische Blick fehlt, um wirklich mal auf Ursachenforschung, ja, zu gehen. Dass sie halt denken, dass da irgendwie so ein kleines Stellrad die Ursache ist. Wie zum Beispiel den Case, den wir ganz am Anfang hatten. Evadia, die hatten am Anfang auch das Thema,
ja. Ja, same.
Mit Mitarbeitern, ja, zum Beispiel, dass sie dachten halt, okay, sie können nicht raus, können nicht in Urlaub gehen etc., ja, weil die Mitarbeiter halt einfach keine nicht das machen, was sie wollen. Die müssen jeden Tag neu angeleitet, ja, werden. Und dann ist halt so, wenn du entweder die Erfahrung nicht hast oder den Blick von außen nicht hast, denkst du halt, ja, blöder Mitarbeiter in die, ja, Richtung. Aber die Ursache ist halt noch vielleicht 3 Schritte weiter vorne. Okay, warum ist der Mitarbeiter überhaupt bei dir? Du hast ihn eingestellt. Warum habe ich einen falschen Mitarbeiter eingestellt? Weil ich mir vielleicht nicht klar war, um zu dem Thema von vorher zurückzukommen. Ja. Weil wir nicht die richtigen Core-Bills hatten, weil wir vielleicht ein falsches Bewerbungssystem hatten, weil, ja, wir nicht auf Stellen, / Farben, Passungen geachtet haben und, ja, und so weiter. Weil wir vielleicht aber auch einfach nur falsch delegieren. Aber das sieht man halt auch, ja, nicht. Also im Tagesgeschäft hast du so viele Probleme, so viele Einflüsse, die auf dich reinprasseln, dass es unglaublich leicht ist, diesen holistischen Blick zu verlieren oder es schwer ist, dir die Zeit zu nehmen, zu fragen, warum ist das so? Und dann nochmal zu fragen, ja, warum ist das so? Und, ja, warum ist das so?
Lieber nochmal das Creative-Mikro optimieren, ja? Weil, ja, das, ja, ist eigentlich das große Motto, ist einfach mal einen Schritt zurück machen, um dann wieder 2 nach vorne zu gehen.
Ja.
Und der Schritt zurück ist halt im Prinzip dann, ja, den einen Marshmallow, den man für 15 Minuten aushalten muss, damit man dann 2 hat. Insofern, ja, darf sich da, glaube ich, jeder mal fragen, 1 Marshmallow oder 2? Ich würde mich immer für 2 entscheiden.
Ja, wobei bei dem Case würde ich sogar sagen, ist der eine besser. Es ist weniger Zucker.
Hey, ich bin auch halbes Jahr schon sugar-free jetzt, ne?
Oh, geil.
Ja, nice. Ja, ist echt geil. Dopaminpegel auf jeden Fall. Mindestens 30% bessere Baseline. Das, ja, merkt man so extrem. Also Zucker absetzen, so industrieller Zucker halt, ne, jetzt Fructose, ja, und so.
Ja.
Keine Ahnung, in einer Soße im Restaurant, so ganz, okay, wegdenken kann man es nicht. Aber es ist schon mega. Also einfach, ja, keine Süßgetränke mehr, halt nur noch Wasser und halt ziemlich raw eigentlich essen. Mhm. Schon mega gewesen.
Und jetzt zieht es mit dem Sport noch ein bisschen durch und du,
boah,
bist ein anderer Mensch.
Boah. Ja, mal schauen. Die Pull-Up-and-Dip-Transformation-Story mit Nico Frank. Mal gucken, was das wird.
Ja, mit schönem Vorher-Nachher-Bild.
Wenn ich aus dem L-Sit wieder in den Handstand komme, so, dann werdet ihr das alle sehen. Insofern würde ich sagen, haben wir eh schon ganz schön gebabbelt jetzt. War aber eine sehr geile Folge. Ich glaube, einige Goldnuggets mit dabei.
Ja.
Wo kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte?
Am besten wahrscheinlich auf LinkedIn, da ich auf Instagram, ja, nicht bin.
Ja. YouTube-Videos kommen jetzt dann auch, oder?
Wir, ja, sind schon 25 oder so draußen.
25 schon?
Ja,
ich habe Philipp Pauli noch nicht mal abonniert. Fuck.
Ist aber noch im Aufbau. Also, ja, da muss ich noch besser werden bezüglich Marketing. Ja. da, ja, ist noch viel Luft nach oben.
Nice.
Ausschauen tut's gut, aber,
ja,
der Rest ist definitiv noch.
Ey, aber das darf man immer nicht vergessen. Ein YouTube-Kanal im E-Commerce-Space, wenn da 100, 200 Aufrufe auf so einem Video sind, Das ist mega viel. Ja? Also, weil es gibt, keine Ahnung, vielleicht 5000 Leute in unserem Markt, die auf YouTube unterwegs sind. So unsere Top-Videos haben irgendwie 1000, 2000 Aufrufe oder so. Ja. Ne? Wenn du da jetzt nicht in diese Dropshipping-Schiene reinkommst, so, dann ist das extrem viel Aufrufe, die du da hast.
Ja, vor allem mit der Zielgruppe, die du hast oder wir haben.
Genau, im B2B einfach. Ja. Also da sind Reichweiten immer relativ, sagen wir es mal so. Sind auch so relativ.
Aber ich meine das auch gerade gar nicht auf die Reichweite bezogen, sondern auch die Art und Weise, wie ich das Zeug produziere. Man merkt, dass ich da ruhig noch ein bisschen dazulernen darf. Ja. Aber
den inneren Nico Frank darfst du erwecken.
Ja, ja, da fehlt manchmal ein bisschen was von deiner Seite in mir. Aber gerne mal an die Zuschauer, wenn ihr Wünsche für Content habt, was in meine Themengebiete fällt, kommentiert es gerne drunter. Ich bin immer offen, um wertvollen Content zu produzieren.
Ich hätte gern SOP, wie ich jeden Tag meine Macros hitte und gleichzeitig mindestens 4 Stunden weniger arbeiten muss. Also eigentlich die 2 wichtigsten Themen des Lebens.
Makro, da kann ich dir ja eine App empfehlen.
Ja. Ey, ich habe mir ein ChatGPT-Bot gebaut.
Ja.
Da schicke ich jetzt jeden Tag immer rein, so was ich esse. Mhm. Und dann rechnet der mir die Macros einfach aus. Mhm. Weil ich die jetzt auch tracke halt sozusagen, wegen Flex und so, dass ich halt weiß, ob ich ein Target bin und Gewicht einmal die Woche und so weiter und so fort.
Würde ich aber tatsächlich nicht auf ChatGPT, sondern auf Perplexity gehen, weil ChatGPT ist halt einfach, was Zahlen angeht, immer noch zu fehleranfällig.
Ich habe es mal gegengetestet mit einem normalen Macro-Tracker, also wirklich so dieses mal Rezepte und man müsste es ja dann eigentlich abwiegen.
Ja. Ne?
Aber da bin ich viel zu faul dafür. Mhm. Und es war also maximal 5-10% Difference oder so.
Ja, okay. Ich sag mal, 2080-mäßig reicht das
vollkommen. Ja, deswegen. Bodybuilder werde ich jetzt wahrscheinlich nicht. Oder who knows, sagt niemals nie.
Es geht ja auch immer nur darum, nicht von 0 auf 100 zu gehen, sondern den nächsten Schritt zu machen. Also, dass du halt ein bisschen mehr auf deine Ernährung achtest und das machst du damit.
Ja.
Und das ist das Wichtige dabei.
So sieht's aus.
Wenn du da mal die Routine drin hast, dann weißt du auch, was wie viel Kalorien hat und dann kannst du dann, wenn es ist, den nächsten Schritt gehen.
Ja. Mega. Cool, Philipp. Geiler Podcast. Insofern, Leute, Daumen hoch, abonnieren, liken, alles, was dazugehört. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal.
Alles für den Algo.
Alles für den Algo. Bis dann.